Wir sind in diesem besonderen Buch unterwegs und wir haben gestern, nachdem wir die Vision im Thronsaal Kapitel 4 und 5 angeschaut haben, Gott den Schöpfer, Gott den Erlöser, das Lamm, dem die Autorität gegeben worden ist, dieses Buch mit sieben Siegeln zu öffnen, haben wir gesehen, wie dann diese sechs Siegel gestern geöffnet wurden. Hinter den Siegeln verbirgt sich die Frage, wer hat die Autorität über die Weltgeschehnisse, auch über die Katastrophen, oder wer hat überhaupt die Autorität, Gottes Willen im Rahmen der Welt- und der Kirchengeschichte zu einem guten Ende zu bringen? Wer hat die Autorität dazu? Und die Antwort war, das hat Christus, der Gekreuzigte oder der Löwe, der das Lamm ist. Und so sehen wir, dass aus der Hand Jesu eben sich diese Siegel öffnen und haben gestern gesehen, dass es erstmal vier apokalyptische Reiter sind und dann dieses fünfte Siegel, das Leiden der Kirche, der Christenheit, das sechste Siegel dann, das uns hinführt zur Wiederkunft Jesu. Und damit haben wir gesehen, dass dieser erste Zyklus von den Siegeln uns dahin führt, wo wir jetzt jedes Mal bei jedem Zyklus letztendlich hingeführt werden, wo die ganze Offenbarung uns hinführt, nämlich zu diesem großen Ziel, auf das wir hinleben, hinglauben, hinwarten. Und das ist die Wiederkunft Christi, mit dem dann auch alles neu wird, die neue Welt sozusagen dann auch kommt. Und haben auch gesehen, damit Kapitel 7 und 8 dann, dass wir Christen immer wieder neu auch in den Fokus genommen werden als ein Blick auf die Kirche, die immer wieder neu ermutigt wird, teilzuhaben an dieser Hoffnung, an dieser Zukunftsvision, auch an der Realität, die heute schon real ist, dieses Heil in Christus, diese Hoffnung. Und dann haben wir gestern diese Schar von den 144.000 und den Unzählbaren aus allen Völkern gesehen, Kapitel 7, zweimal dasselbe, aus Gottes Sicht gezählt, aus unserer Sicht unzählbar. Sagt dasselbe, das ist die Realität der Kirche. Haben dann gesehen, dass das siebte Siegel eigentlich hineinführt in die nächsten Posaunen. Das heißt, mit dem Ende der sieben Siegel beginnt der nächste Zyklus mit den sieben Posaunen. Und haben heute Morgen uns das näher angeschaut und haben gemerkt, dieser Auftakt in Kapitel 8, wo jetzt die Gebete der Heiligen beschrieben werden, die hinaufsteigen und dann oben verwandelt werden in eine wirksame Kraft, die zurückkommt auf diese Erde und die dann auch sozusagen weiterwirken in den Posaunen, die jetzt kommen, lassen uns jetzt etwas verstehen, nämlich, dass bei dem Weiteren, was beschrieben wird, wir Christen mit hineingenommen werden. Mit unseren Gebeten sind wir aktiv mit hineingenommen in die Autorität Jesu, in sein Wirken in dieser Welt. Und das begleitet uns auch dann bei den sechs Posaunen, die wir uns heute Morgen angeschaut haben. Siegel, haben wir gesagt, klären die Frage nach der Autorität. Mit den Posaunen geht es eigentlich nochmal in die gleiche Realität, nur mit einer anderen Frage. Warnt Gott, bevor er richtet? Und die Antwort ist ja, er tut nichts, ohne zu warnen. Posaunen stehen für die Warnung, für die prophetische Botschaft an die Welt. Und da sind wir mit hineingenommen in diese warnende Botschaft an diese Welt. Die Kirche ist berufen, nicht nur zu beten, sondern auch zu bezeugen, mit dem Ziel, haben wir heute Morgen gesehen, dass durch Katastrophen und durch das, was in dieser Welt geschieht, die Welt zur Buße findet. Haben uns dann diese sechs Posaunen angeschaut, haben festgestellt, in den ersten vier Posaunen, die wieder so ein eigener Block in sich sind, da geht es um Naturkatastrophen, wo der Mensch indirekt betroffen ist. Aber schon auch mitleidet an den Folgen dessen, was da eben passiert in der Naturkatastrophe. Aber dann folgen die Posaunen 5 und 6, die zwei ganz furchtbare Szenarien zeigen und die treffen den Menschen direkt. Und das eine ist das Szenario des Teufels, der mit seinen dämonischen, finsteren Mächten wirkt, dargestellt durch Heuschrecken, durch Skorpione, der also die Menschen in eine geistliche Qual hineinbringen kann, dämonische, finstere Mächte. Das ist ein Blick in diese Realität, die wir auch in dieser Welt kennen. Die gehört zu der Welt dazu. Es gibt viele Menschen, die leiden vielleicht weniger an den äußeren Katastrophen als an einer inneren Plage. Geplagt auch von unsichtbaren, dunklen Mächten. Und da sehen wir, dass der Teufel mit seinen Dämonen am Werk ist und Menschen furchtbare Qualen zufügen kann, die fast an Hölle erinnern. Man will sterben, um der Qual zu entkommen, aber es geht nicht. Man kann nicht sterben. Der erlösende Tod wird verweigert. Ganz furchtbare Szene. Und nach dieser fünften Posaune kommt dann die sechste, und das ist dann auch nicht viel besser. Da geht es um gewaltige Machteroberungen durch kriegerische Aktionen, also große Heere. Die Angst vor dem Heer aus dem Osten, die militärische Bedrohung aus dem Osten wird so als Angstszenario hier auch beschwört sozusagen. Und wir haben heute Morgen gesehen, dass diese Angst vor den Bedrohungen aus dem Osten Geschichte hat. Das war schon im Römischen Reich so. Es hat sich durchgezogen immer wieder. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Fürchtet man den Feind im Osten? Wir können ihm verschiedene Namen geben. Die Offenbarung sieht nicht nur einen. Sie sieht diese Angst. Und sie sagt, das macht etwas mit dieser Welt, die also in Angst und Schrecken immer wieder auch versetzt wird aufgrund dieser militärischen Erweiterungen und der Tatsache, dass Menschen durch militärische Aktionen einander große Qualen zufügen können und töten können. Sechs Posaunen und dann das Ergo, das Fazit am Ende von Kapitel 9, und sie bekehrten sich nicht. Das ist Tragik. Dann haben wir Kapitel 10 und 11 angeschaut. Kapitel 10 und 11 haben jetzt die Christenheit wieder in den Fokus genommen. Und die sind zwischendurch einmal erwähnt worden in der fünften Posaune. Bei diesen dämonischen Attacken haben wir gesehen, dass diese dämonischen Attacken des Teufels die Christen nicht treffen können, denn sie sind versiegelt. Die Christen, die im Heiligen Geist versiegelt sind, die sind bewahrt, denen können die Dämonen nichts anhaben. Das ist einmal kurz erwähnt in dem, was ich gerade so kurz zusammengefasst habe. Aber das wird dann in Kapitel 10 und 11 nochmal näher herangezoomt. Und wir finden hier jetzt einen Blick nochmal auch auf diese gute Nachricht, was die Kirche angeht, was die Christen angeht. Zunächst mal, Kapitel 10 hat dieses Büchlein beschrieben, das dem Johannes gegeben wird, dass er essen soll. Es erinnert an die Schriftrolle aus Kapitel 5. Darf auch daran erinnern, denke ich, es geht darum, dass die Botschaft, die wir hier gerade so hören, ist eine Erinnerung, dass sie süß im Mund ist, bitter im Abgang ist. Aber Johannes, erinnere dich, du hast noch einen Auftrag. Du und die Gemeinde, die Kirche, die Christenheit, ihr habt einen Auftrag, dieses Buch zu empfangen und die Botschaft sozusagen vermitteln. Eine Bestätigung, dass wir hineingenommen sind in das Wirken der Posaunen, in den prophetischen Auftrag in dieser Welt. Es geht darum, dass diese Welt die Botschaft versteht, dass die Botschaft ankommt. Die ist süß für uns, aber die ist eben auch oft schwer zu verstehen und umfasst auch Gerichtsbotschaft. Das ist Kapitel 10, eine Bestätigung des Auftrags der Christen. Und dann sehen wir in Kapitel 11, eingefasst in das Bild von dem Tempel. Kapitel 11 beginnt im Tempel, mündet im Tempel, und wir haben heute Morgen gesehen, dieses Bild des Tempels hier in diesem Kapitel ist ein Bild für die Kirche, für die Christenheit. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, und hier wird jetzt das Zeugnis, das kraftvolle Zeugnis der Kirche inmitten dieser ganzen Umwälzungen und Plagen und Nöte dieser Welt beschrieben. Und es wird beschrieben als ein kraftvolles Zeugnis. In Bildern von den zwei Zeugen, von zwei Ölbäumen, von zwei Leuchtern und dann die beiden Propheten. Es wird an Mose erinnert, an Elia. Und was gesagt wird, ist, diese Kirche hat ein starkes Zeugnis. das in dieser Welt sogar als anstößig empfunden wird, aber da ist einfach Kraft drin. Ja, eine leidende Kirche ist eine kraftvolle Kirche und ihr Auftrag ist, Zeuge zu sein. Aber Zeuge sein ist eben auch Märtyrer sein. Das Wort für Zeuge sein ist dasselbe Wort wie für Märtyrer sein im Griechischen. Eine Märtyrerkirche, eine Kirche, die sich ihr Zeugnis etwas kosten lässt in dieser Welt, ist eine enorm kraftvolle Kirche. Dann haben wir gesehen, dass da eine Zahl angegeben ist, 42 Monate, 1260 Tage oder 3,5 Jahre, dreimal dieselbe Zeit, nur unterschiedlich beschrieben. 3,5 Jahre, eine halbe Ewigkeit. 7 ist die Vollzahl, 3,5 ist eine abgebrochene Vollzahl. Das beschreibt, das ist eine bildhafte Umschreibung der Phase der Kirche. Das heißt, von Himmelfahrt Jesu bis zu seinem Wiederkommen. Das ist unsere Phase der Kirche, von damals bis in die Zukunft. 3,5 Jahre, es mag dir vorkommen wie eine Ewigkeit, aber es ist nur eine halbe Ewigkeit. Sie ist gezählt, sie wird aufhören, aber das ist die Phase, die beschrieben wird. Phase des Kampfes, Phase des Zeugnisses. Und da hinein wird jetzt schon ein Tier erklärt, das jetzt kommt, um das Zeugnis der Kirche zu unterbinden. In Vers 7, Kapitel 11, dieses Tier wird erst nachher eingeführt, das lernen wir nachher erst kennen, eine Vorwegnahme, aber da sehen wir, das ist ein Vertreter des Teufels sozusagen und der Teufel schafft es, das Zeugnis der Kirche zu verstummen, allerdings nur für 3,5 Tage. Das Zeugnis der Kirche wirkt 3,5 Jahre, aber mittendrin so einen kleinen Zeitraum hier, 3,5 Tage werden die beiden Zeugen getötet, sprich, das Zeugnis der Kirche verliert zwischendurch sein Leben, kommt zum Verstummen, aber nur, um nachher wieder zum Leben erweckt zu werden, zum Graus des Teufels, zum Graus der Feinde. Das Zeugnis der Kirche wird wieder neu belebt und dann mündet alles in diesem hineingenommen werden in das Reich des Christus, des Lammes und in diesen Sieg und in dieses Heil und in diese Hoffnung. Wunderbar. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Immer wieder werden wir in den Himmel hineingenommen, um erinnert zu werden an die Realitäten des Himmels, die dort schon real sind. Und der Weg des Glaubens und der Kirche ist, dass wir immer wieder das, was im Himmel heute schon gilt, auf die Erde herunterholen und hier umsetzen. Das Vaterunser lässt grüßen. Kapitel 11. Ja, und aus dem heraus geht es heute Abend jetzt in Kapitel 12 und weiter. Und wir werden jetzt in Kapitel 12, 13, werden wir so im Herzen der Offenbarung eigentlich so in die Frage hineingenommen, warum um alles in der Welt gibt es überhaupt diesen Konflikt? Wir merken hier, da ist echt ein Konflikt zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Teufel. Was liegt im Herzen dieses Konfliktes? Heute Morgen kam eine interessante Frage, die ich heute Abend auch nochmal aufgreifen wollte und die bietet sich an. Eigentlich ist das die Frage, die man hier stellen muss. Wenn wir einen guten Gott haben, der nur Heil will, der es nur gut meint mit der Welt, warum verbindet sich mit diesem Gott jetzt so viel Unheil, auch so viel Gericht? Warum das ganze Böse? Das ist auch die Frage, die kommt zwischendurch her, wie lange noch? Warum? Diese Warum-Frage drängt sich auf, warum überhaupt das ganze Böse? Gibt es keine Abkürzung für Gott? Muss Gott diesen Weg wählen? Warum müssen wir hier auch Christus in Verbindung bringen mit diesen Gerichten auch? Und das ist so die Frage, die sich jetzt aufdrängt und diese Frage nach dem Woher des Bösen und nach dem Woher des ganzen Konfliktes wird jetzt beantwortet. Und damit kommen wir in Kapitel 12 jetzt in einen Zwischenzyklus von 7 Zeichen, zumindest in dem, wie ich es auch in Anlehnung an manche andere Ausleger jetzt mal so sortiert habe, bevor wir dann nachher noch einmal in den nächsten Zyklus von den 7 Schalen, Zornesschalen kommen. Ich habe das auf eurer Gliederung Ich folge jetzt nicht stringent diesen 7 Zeichen. Ich mache das relativ frei hier, nur ihr habt es vor euch. Wir kommen damit in Kapitel 12 und 13. Und das ist so ein Zwischenkreis. Wir haben gesagt, die Offenbarung dreht sich eigentlich immer um dasselbe. Ja, das ist wie so ein zyklisches sich bewegen und du kommst immer wieder an dieselben Ausgangspunkte und gleichzeitig bewegt sich was vorwärts. Ein anderer Ausleger hat eine schöne Symbolik verwendet. Er sagt, es ist wie beim Zwiebelnschälen. Eine Schale, eine Schicht nach der nächsten wird weggenommen und du kommst immer mehr zum Kern des Ganzen. Und so merken wir auch hier, wir schälen uns gerade etwas tiefer hinein in den Kern des ganzen Konfliktes und in den Kern des ganzen Themas. Und so hier eine nächste Runde, eben diese 7 Zeichen. Was passiert hier, will ich euch grundsätzlich sagen. Der Konflikt wird beschrieben, indem jetzt uns aufgedeckt wird, dass es da eine große Gegenmacht gibt. Und jetzt wird diese Gegenmacht, die gegen Gott, dem Sohn und die Kirche steht, wird beschrieben. Und der Teufel und seine Macht wird sozusagen jetzt vorgestellt. Das ist Theologie in Bildern. Nicht vergessen, es ist alles Theologie in Bildern. Wir haben bis jetzt schon sehr viel verstanden und erklärt bekommen über den allmächtigen, herrlichen Gott, der uns in Christus Heil schenkt, Heil in Christus begegnet und der mit seinem Geist, diese 7 Geister wirkt. Dieser Geist ist dafür da, Christus groß zu machen, die Trinität. Die Trinität ist vorgestellt worden bis jetzt. Und aus dieser Trinität, aus dieser göttlichen Trinität heraus, verdankt sich die Kirche, verdankt sich die Christenheit. Das haben wir bis jetzt schon verstanden. Was jetzt erklärt wird, ist, dass es dazu einen Gegenentwurf gibt. Der Teufel ist ein Lügner, der Teufel ist ein Täuscher und ist ein Kopierer. Plagiat nennt man das heute. Und jetzt wird ein Plagiat der Wahrheit vorgestellt. Und der Teufel wird jetzt präsentiert in seiner falschen Trinität. Denn er stellt sich vor, als wäre er Gott. Er hat seinen eigenen Christus anzubieten und seinen eigenen Heiligen Geist, Propagandaminister, der den falschen Christus groß macht. Zunächst wird also hier die falsche Trinität vorgestellt in den nächsten Kapiteln, die ein Plagiat des Ursprünglichen ist. Okay, das ist grundsätzlich jetzt der Weg, wo es hinführt. Und aus dieser falschen Trinität kommt nachher eine falsche Kirche, ein Gegenentwurf zur Kirche. Und der Gegenentwurf zur Kirche, zur wahren Braut des Lammes, ist die Hure Babel. Das heißt, du hast lauter Gegenentwürfe jetzt zu der Wahrheit. Und hier wird also dieser kosmische Kampf, dieser Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Himmel und Erde, wird hier jetzt in einem großen Szenario erklärt. Und das beginnt jetzt hier in Kapitel 12. Und da werden 2 Zeichen hier konkret benannt. Und wir lesen uns mal hinein. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Also Zeichen wollen etwas zeigen, wollen uns was lehren, wollen uns an etwas erinnern. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Eine Himmelskönigin, eine Frau. Wer bist du? Wer bist du, fragen wir. Und sie war schwanger. Und sie schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Aha, eine schwangere Frau. Und wir warten ein bisschen ab, es wird uns erklärt dann noch, wer dieses Kind ist. Wir werden die Frau erst definieren können, wenn wir wissen, wer das Kind ist. Es erschien ein anderes Zeichen, Vers 3, am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Die Frau ist also im Kreissaal und weiß, da wartet jemand nur drauf, mein Neugeborenes gleich zu verschlingen. Das wird hier als Szene vorgestellt. Grausig. Und sie gebar einen Sohn. Oh, da klingt doch was nach. Woran erinnert mich das? An die Geburtsgeschichte Jesu. Und das wird auch bestätigt. Sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. So, weiter mal. Wir haben schon genug Informationen schon bekommen, um das ein bisschen zuzuordnen. Vers 5, den wir gerade gelesen haben, ist eigentlich das Evangelium von Weihnachten bis Himmelfahrt in einer Nussschale. Da sind sich die Ausleger alle einig. 12, Vers 5, und sie gebar einen Sohn, Weihnachten, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Er baut sein Reich auf, Christus, der das Königreich Gottes einführt. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Hier wird Ostern einfach vorausgesetzt und er springt sofort zur Himmelfahrt. Du hast hier eigentlich das Leben Jesu umfasst in einem Vers. Also, wenn wir fragen, wer der Sohn ist, dann ist das relativ definiert. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns auch Rückschlüsse gönnen auf die Frau, wer die Frau ist. Aber ich lese noch mal ein bisschen weiter, weil es kommen nachher noch weitere Informationen, die uns hier helfen. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Kennen wir schon, haben wir schon ein paar Mal gehört, das sind die 42 Monate, das sind die 3,5 Jahre. Aha, die gleiche Zeit, der gleiche Zeitraum, den wir schon mal beschrieben bekommen haben. Jetzt wird nach dieser irdischen Szene, die auf der Erde spielt, werden wir hinaufgenommen und wir bekommen den gleichen Konflikt, die gleiche Szene nochmal aus himmlischer Sicht beschrieben. Und das heißt, es liest sich so, Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel, wir kennen diesen Erzengel Michael aus dem Buch Daniel, aus dem Alten Testament. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Also ein himmlischer Kampf. Und sie siegten nicht, der Drache. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, und die wird es definiert, die da heißt Teufel und Satan. Hier tut uns die Offenbarung wieder den Gefallen, ein Bild zu definieren, zu erklären. Ab und zu tut sie uns diesen Gefallen. Eindeutig, dieser Drache ist die alte Schlange aus Eden, ist der Teufel, der Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Ha! Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut, Ostern, und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte, und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, wieder diese 3,5 Jahre, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie ein Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er trat an den Strand des Meeres. Und von da setzt sich dann nachher die Szene fort. Aber hier haben wir erstmal genug zu klären. Denn die Frage ist jetzt, wer ist wer und was und was geschieht hier? Also es ist deutlich, dass das Kind kann man deutlich definieren als den von der Frau geborenen Erlöser, Hirten. Das ist eigentlich klar zuzuordnen, da geht es um Christus, um den Messias, der wie der Hirte mit einem eisernen Stabe herrscht. Psalm 2 lässt grüßen, das ist eine messianische Verheißung. Das hat sich in der Messias-Hoffnung so eingeprägt gehabt. Wir erwarten einen Messias, der ein Hirte sein wird, der mit eisernem Stabe herrschen wird, regieren wird, sein Königreich aufbauen wird und so weiter. Also hier, das scheint eigentlich deutlich zu sein, dass es hier um den erwarteten Messias geht, um die Geburt Christi. Und der Teufel hat darauf gewartet, um diese Geburt zu verhindern oder diesen Christus zu verhindern. Wenn wir das geklärt haben, ist die Frage, wer ist die Frau? Und natürlich lässt das sofort an Maria denken. Und ich glaube auch, dass Maria mit ins Bild hineinkommt. Denn natürlich ist Maria die Frau, die jetzt diesen Christus geboren hat. Aber Maria hat sich selbst nur als eine Vertreterin von einer größeren Realität gesehen. Sie vertritt das Volk Israel. Das ist das Muttervolk Israel. Das heißt, Maria steht stellvertretend für das Volk Israel, aus dem der Messias kommen sollte. Das war die Erwartung. Aus Israel, aus Juda soll dieser Hirte geboren werden. Und nachher konzentriert sich halt auf die Maria. Die Maria steht für das Volk Israel. Sie ist eine Himmelsgöttin oder hier wird sie dargestellt als eine Himmelskönigin. Dieses Bild der 12 Sterne, das der Maria hier, was dieser Frau hier zugeordnet wird, das kennen wir im Alten Testament, das wird dem Volk Israel zugeordnet. Lässt an die 12 Stämme denken, an die 12 Tore auch nachher in Jerusalem. Das ist eine Zahl, die wir vom Volk Gottes kennen. Diese 12er-Zahl ist eine Zahl des Volkes Gottes. Und so steht diese Frau für diese Mutter, dieses Muttervolk des Messias, für Israel. Das hat übrigens auch seine Wurzeln beim Josef in 1. Mose, wo Josef diese Träume hatte und auch diese 12 Sterne sieht, die nachher auch den Brüdern seiner Familie zugeordnet werden. Das heißt, da haben wir einen guten Befund, der das bestätigt. Diese Frau ist nur bedingt Maria. Sie wird durch Maria sozusagen verkörpert, aber sie meint eigentlich das Volk Israel, aus dem der Messias kam. Und auf dieses Volk und auf diese Geburt des Messias hin hat der Teufel nur gelauert und wollte das verhindern. Aber dann kommt eben hier dann diese Szene, wo der Teufel nicht drankommt an dieses Kind, weil es geschützt wird. Es wird sofort in die Wüste entnommen, geschützt sozusagen vor den Angriffen des Feindes. An dieses Kind kommst du nicht ran und diese Frau geht mit dem Kind in die Wüste und dann wird diese himmlische Szene reingeholt und wir sehen jetzt hier, dass das, was unten passiert, auch ein Pendant oben hat. Und wir sehen, dass es rund um das Wirken von Jesus Christus hier auf der Erde, rund um Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, etwas passiert ist im Himmel. Da ist etwas passiert. Was ist da passiert? Mit dem Sieg Jesu am Kreuz, mit seinem Sterben und seiner Auferstehung, ist nicht nur hier unten für uns Menschen Heil geschaffen worden, da sind Realitäten im Himmel verschoben worden. Da ist ein Kampf gewesen und dieser Kampf wird eben geschildert hier in diesem Bild zwischen dem Teufel und dem Erzengel Michael. Der Teufel verliert und er verliert seinen Platz im Himmel. Er kann nicht mehr sein und er wird sozusagen suspendiert. Er wird er wird rausgeschmissen, er hat keinen Platz mehr vor Gott. Und er muss den Himmel verlassen und dieses hinausgeworfen werden des Teufels wird erklärt mit dem Heil durch Jesus Christus, mit dem Kreuz. Deshalb verbindet sich das, dass durch das Evangelium von der Erlösung durch Jesus Christus sich auch diese Niederlage des Teufels im Himmel erklärt. Und er kommt jetzt und er weiß, er hat im Himmel ausgespielt. Er darf nicht mehr anklagen. Der Ankläger hat keinen Grund mehr, vor Gericht zu erscheinen. Und das wird nachher hier beschrieben. Der Teufel wird als Ankläger geschildert. Nun, ein paar Gedanken dazu. Ankläger, der Teufel ist Ankläger. Ankläger der Brüder, Ankläger der Gläubigen. Woran erinnert mich das? An Hiob. Im Alten Testament sehen wir, dass dem Teufel tatsächlich, da war er noch im Himmel. Er war im Himmel und hatte das Recht, mit Gott zu handeln. Und er war ein Rechtsanwalt sozusagen, der mit Gott in einen Dialog tritt. Und er verklagt die Brüder, die Gläubigen, in diesem Fall den Hiob. Und sagt zu Gott, wetten, dass der Hiob, wie viele andere auch, dich nicht aus freiwilligen Stücken lieben. Der liebt dich nur, weil es ihm gut geht. Weil du ihn zahlst. Weil du ihn dir kaufst. Die Menschheit wird dich, Gott, nie freiwillig lieben. Und er klagt damit die Menschen an und sagt, die können das gar nicht. Die wollen das gar nicht, außer du zahlst sie dafür. Wetten, dass du dem Hiob alles nehmen kannst und er hört auf, an dich zu glauben? Das war die Wette zwischen Gott und dem Satan. Im Himmel. Buch Hiob. Er sagt damit auch zu Gott übrigens, du bist gar nicht liebenswert genug. Warum sollte man dich lieben? Es ist auch ein Anklagen Gott gegenüber. Er unterstellt falsche Motive. Das ist typisch der Teufel. Ja? Er unterstellt falsche Motive. Er stellt alles in Frage und er hat damals sowohl den Menschen als auch Gott in Frage gestellt. Und Hiob gibt natürlich eine großartige Antwort. Ne? Hiob wird alles genommen und das Problem des Teufels ist, Hiob hört nicht auf zu glauben. Gott hat gegeben, Gott hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Oh, das war schon eine bittere Niederlage für den Teufel. Aber der Ankläger, der durfte anklagen im Alten Bund. Er darf nicht mehr. Seitdem Jesus am Kreuz gesiegt hat, auferstanden ist, hat der Teufel ausgedient und er hat keinen Zugang mehr zu Gericht. Der Rechtsanwalt hat seine Lizenz verloren. Er darf nicht mehr anklagen. Er hat sein Recht verloren. Und er muss gehen. Ausgespielt. Kein Recht mehr. Auch weil keine Rechtsgrundlage mehr da ist. Denn es gibt nichts mehr zu verklagen. Die zu Christus gehören, die sind geschützt. Da kannst du versuchen zu klagen, wie du willst. An die kommst du nicht mehr ran. Also Teufel hat ausgespielt und wir sehen, dass er aus dem Himmel sozusagen auf die Erde verbannt wird mit seinen Engeln. Und das erklärt jetzt da, dass er der Fürst der Finsternis ist mit seinen Dämonen. Seine gefallenen Engel um ihn herum sind sozusagen das, was wir Dämonen nennen. Ja, und er ist noch wirksam in der sichtbaren und unsichtbaren Realität dieser Welt. Aber er weiß, er hat nicht viel Zeit. Er ist extrem zornig, beleidigt. Jemanden wie mich schmeißt man nicht raus. Absolut zornig. Er hat wenig Zeit, er weiß, er hat verloren, gibt aber ungern zu und er will toben. Und das ist so die Erklärung hier, warum der Teufel auch so tobt. Das ist die Erklärung auch für all das Böse, was läuft. Gott hat nun mal so einen Gegenspieler. Und jetzt ist die Frage für Gott, überlasse ich das Böse dem Teufel? Oder nehme ich die Geschicke selbst in die Hand? Mache ich mir das jetzt noch zugute? Nutze ich dieses Böse, auch das Wirken des Teufels? Und das ist letztendlich eine Erklärung auch für die Tatsache, dass Gott nicht anders kann, auch als irgendwie mit Bosheit umzugehen. Mit der Bosheit des Teufels und mit der Bosheit dieser Welt, mit vielen Katastrophen. Er hat die Wahl, dass er diese Katastrophen der Welt und dem Teufel überlässt, oder dass er das führt und steuert und dass er daraus das Beste macht. Und dass er diese Katastrophe sogar noch nutzt, um Heil zu schaffen. Gericht immer nur, um Gnade zu bewirken. Eine andere Wahl hat Gott nicht. Er kann keinen Knopf drücken und sagen, alles wird gut. Weil die Welt so nicht ist. Der Teufel ist die Begründung dafür. Und hier wird dann diese Frau mit dem Kind in die Wüste gebracht. Die Frage ist jetzt, wer ist jetzt in dem weiteren Verfall? Weil der Teufel ist jetzt auf der Erde und verfolgt die Frau und will an das Kind, versucht sie zu ertränken und so weiter. Und das erklärt sich aus meiner Sicht am sinnvollsten damit, dass diese Mutter, das Muttervolk Israel, die jetzt mit diesem Kind verbunden werden, dass das messianische Israel ist. Dass du hier tatsächlich jüdische Christen hast, die zum Volk Israel gehören und die jetzt hier in einen Raum geschützt werden, wo der Teufel nicht an sie herankommt. Das heißt, es ist das Volk Israel in Verbundenheit mit dem Kind, mit dem Messias. Und ich sehe darin derzeit, das ist meine aktuelle, einfachste, beste Erklärung, dass das der jüdische Teil der Kirche ist, der immer sehr klein war, aber der von Anfang an auch sehr verfolgt war. Schon zur Zeit des Johannes haben die Juden Christen am meisten zu leiden gehabt. Das Problem war, sie waren Christen und sie waren Juden. Das ist bis heute so übrigens. Das messianische Juden, das sind christliche Juden, Juden, die sich zu Jesus als Messias bekennen, doppelt leiden. Sie sind von ihrem eigenen Volk verstoßen und sie werden vom Teufel gejagt. Aber der Teufel kommt nicht dran. Das ist die eine Möglichkeit, das zu sehen, dass das eben die messianische Seite der Kirche ist. Und dann heißt es aber unten, der Teufel wird sehr zornig, Vers 17, über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und da wird gesagt, das könnte der Rest der Kirche sein, der nicht-jüdische Teil. Ob wir das nun in jüdisch, nicht-jüdisch aufteilen, was wir sehen, ist, dass der Teufel nicht wirklich an die Kirche herankommt. Er hat kein Zugangsrecht, aber er versucht, sie zu erreichen durch Wasserströme. Wenn ich sie schon nicht erreichen kann, dann muss ich wenigstens mein Maul aufmachen und Wasser rausströmen lassen. Nun, dieses Bild von Wasser aus dem Maul des Drachen darf uns die Frage stellen lassen, was heißt es, dass da aus dem Maul was rauskommt? Und wir haben immer wieder gesehen in der Offenbarung, dass das, was aus dem Maul rauskommt, aus dem Mund, das ist, was gesagt ist. Das ist das gesprochene Wort. Christus wird dargestellt als jemand mit einem zweischneidigen Schwert. Ja, sein Mund war wie ein zweischneidiges Schwert. Nachher kommt aus dem Maul des Drachen kommen Frösche, die Verwirrung anrichten. Und hier diese Wasserströme könnten ein Bild für eine falsche Lehre sein, dass der Teufel jetzt hier als Ankläger, als Verwirrer, als Durcheinanderbringer eine falsche Lehre in die Welt bringt und die Kirche versucht zu ertränken durch ihr Lehre. So wie später die Frösche auch so eine falsche Lehre und ein Durcheinanderbringen auch symbolisieren. Könnte sein, weil im Neuen Testament hast du diese Warnung sehr, sehr oft. Kirche, lass dich durch falsche Lehrer, durch falsche Lehre nicht vom Kurs abbringen. Achte auf die gesunde Lehre. Aus welchem Munde kommt das, was du hörst? Kommt es aus dem Munde Christi oder aus dem Munde der Schlange? So, das ist Kapitel 12, wo der Teufel, wo der Drache vorgestellt wird. Und jetzt kommen in Kapitel 13 zwei Tiere, die diesem Drachen zugeordnet werden. Jetzt wird die falsche Trinität des Teufels erklärt, denn der Teufel ist ja noch nicht am Ende. Er weiß, er hat wenig Zeit, er ist sehr zornig, er kommt nicht ganz dran, aber er tut, was er tun kann. Und er steht am Strand des Meeres und jetzt kommt aus dem Meer ein Tier. Der Teufel, der Drache, holt aus dem Meer ein Tier. Das Meer steht in der Bibel oft für die Völker, für die Menschheit. Und wir sehen später dann, dass diese falsche Frau, diese falsche Braut oder Hure Babylon an großen Wassern liegt und dass diese Wasser in Kapitel 17 mit den verschiedenen Völkern und Scharen und Nationen und Sprachen identifiziert wird in Kapitel 17, Vers 15. Also dieses Meer, an dem der Drache jetzt steht, hier in Kapitel 13 am Ende, und aus dem dann dieses erste Tier herauskommt, das steht ein bisschen für die Völkerschaft, für die Menschheit ohne Gott. Und aus dieser Menschheit heraus steigt eben dieses Tier. Und es hatte 10 Hörner, Kapitel 13, Vers 1, und 7 Häupter, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Hörner stehen für Macht, und es hat 7 Häupter und dann auf seinen Häuptern Kronen mit lästerlichen Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und ihm wurde ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang, die Zeit der Kirche. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang an der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Soweit einmal, was wir über das erste Tier erfahren. Was wird gesagt, was wird damit gemeint? Zunächst mal sehen wir, dass es sich hier um eine Macht handelt, die gegen die Christen geht, ja, die sich gegen die Kirche wendet die eben angebetet wird, der gefolgt wird von all denen, die nicht von Anfang an im Lebensbuch des Lammes stehen. Also ein Blick auf die Christen. Es gibt die Christen, die stehen im Lebensbuch des Lammes. Das ist ein schönes Bild. Das macht mich als Zugehöriger zu Christus aus. Ich bin eingetragen in sein Buch, in sein Lebensbuch. Das Lamm zählt genau mit. Deshalb weiß es ja auch, dass es genau 144.000 sind. Das Lamm führt Buch. Finde ich klasse. Wir haben gesehen, die 144.000 ist die Perspektive Gottes. Gott weiß genau, hat genau gezählt. Keiner geht ihm verloren. Es geht Christus niemand verloren. Er hat sie alle gezählt, alle stehen in seinem Buch, und wer drin steht, steht drin. Der wird nicht wieder ausgelöscht. Jesus kennt die, die zu ihm gehören. Das ist die eine Botschaft da im Blick auf die Kirche. Das andere ist, dass es schon von Anbeginn der Welt sozusagen vorbestimmt ist. Da kommt das Thema rein, das wir immer wieder finden, dass es nicht irgendwie so einfach so plötzlich passiert, sondern Gott hat schon immer gewusst, wer seinem Ruf zum Glauben folgen wird. Das heißt nicht, dass er gesagt hat, du sollst glauben, du nicht. Ich will dich haben, ich will dich nicht haben. Er will alle, aber er weiß im Vorfeld schon, wer dem Ruf folgen wird und wer nicht. Deshalb ist das etwas, was schon von langer Sicht auch aus Gottes Perspektive ihm bekannt war, wer dazu gehört, wer sich von Jesus erlösen lassen wird. Aber er will, dass alle dazu eingeladen werden. Das ist dann auch drin hier. Und das Dritte ist, was wir hier lesen über diese Christenheit, ist, dass ihnen offenbar auch bestimmt ist, und manche von ihnen mehr als anderen, zu leiden. Und das heißt hier, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Und wenn jemand getötet werden soll, dann wird er getötet werden. Und er sagt, weißt du, es gibt einfach in der Christenheit Christen, die werden für ihren Glauben tatsächlich sterben und andere nicht. Das ist so. Das können wir jetzt auch gerade nicht erklären. Warum werden wir nicht verfolgt? Warum werde ich nicht auf dem Scheiterhaufen hingerichtet für meinen Glauben? Warum ist das? Das ist ungerecht. Aber das wird beschrieben, es ist so, dass es in der Kirche immer wieder Menschen gibt, die mehr leiden als andere. Und es wird so sein, dass Christen eingekerkert werden, verhaftet werden oder sogar getötet werden, um ihres Glaubens willen. Wenn wir nicht zu denen gehören, können wir dankbar sein. Aber wir sind mit denen sehr eng verbunden. Das ist Teil der Kirche. Und dann wird die Kirche halt hier auch wieder aufgerufen zur Geduld und zum Glauben. Das ist der alte Ruf aus den 7-Cent-Schreiben. Haltet durch, überwindet, ihr schafft das, Geduld, bleibt treu, haltet an Gott fest. So, das ist das eine. Aber die Frage ist jetzt, wer ist dieses Tier? Und das würde ich sagen, ist ein falscher Christus. Was hier beschrieben wird, ist ein falscher Christus, ist der Gegenentwurf zu dem, was Christus ist, aus der Sicht des Vaters. Denn der Vater hat Jesus seine Gewalt gegeben, seine Autorität, seinen Thron. Das Lamm teilt den Thron Gottes. Und so wie der Teufel sich als gottähnlich darstellt, als Drache, entwickelt er jetzt seinen eigenen Messias, seinen eigenen Christus. Er hat einen Gegenentwurf zu Jesus. Das ist hier beschrieben. Ein Gegenentwurf zu Jesus. Sogar seine Auferstehung, sein Kreuz und seine Auferstehung werden plagiatsmäßig nachgetäuscht, nachgeäfft. Er war wie tödlich verwundet und seine tödliche Wunde wurde heil und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und dieser falsche Christus sorgt dafür, dass dem Drachen Anbetung zukommt. Wofür ist Christus da? Er hilft uns, Gott anzubeten. Also ihr merkt hier, dieses Tier, was aus dem Meer aufsteigt, ist ein falscher Christus, ist ein Gegenentwurf zu Jesus. Er hat auch Macht, Wunder zu tun. Er hat ein starkes Wort. Also ganz viele von den Dingen, die wir Jesus zuordnen, werden diesem Tier zugeordnet, nur dass es bei ihm eben um Lästerungen geht, um negative Worte, um negative Einflüsse. Ja, das ist der Unterschied. Und er lästert Gott und er lästert die Realitäten, die sich mit Gott verbinden. Eine antichristliche Realität. Eine antichristliche Macht wird beschrieben. Das ist das, was das Neue Testament als Antichrist bezeichnet. Übrigens, der Antichrist wird nur ganz selten benannt. Das Neue Testament erwartet nicht unbedingt den Antichristen. Das Neue Testament weiß nach dem ersten Johannesbrief um viele Antichristusse, die immer wieder kommen. Das sind die Gegenentwürfe zu Christus, eine messianische Person vielleicht, eine messianische Macht, die sozusagen Christus ersetzen will mit sehr viel Einfluss. Sie fordert Anbetung ein und sie kann täuschen und blenden durch falsche Wunder und vielleicht auch falsche Propaganda, werden wir aber noch sehen werden. Nun ist das interessant, dass dieses Tier auch mit verschiedenen Tieren gleichgestellt wird. Da wird ein Panther beschrieben, ein Bärenfuß, ein Rache, ein Löwen und so weiter, Drache. Mit 4 verschiedenen Häuptern, ja, oder 7 Häupter. 7 Häupter. Dieses Tier, was hier beschrieben wird, erinnert an ein Tier, das der Daniel sieht in Daniel 7. Der Prophet Daniel sieht ein Tier mit 4 Köpfen und diese 4 Köpfe stehen für 4 Weltreiche. Und das vierte Tier, das da beschrieben, also der vierte Kopf sozusagen, steht für das Römische Reich. Was wir hier sehen, verbindet sich aufs Engste mit dieser Vision des Daniel in Kapitel 7, des Propheten Daniel. Und es ähnelt am meisten dem vierten Kopf, nämlich dem Römischen Reich, aber verbindet sich mit den anderen Köpfen. Das heißt, was Johannes hier sieht und was Jesus ihm zeigt, ist letztendlich die Realität, die sich mit dem politischen Staatssystem Roms verbindet, aber eben auch an andere Politiker oder andere Systeme, Staaten erinnert, die sozusagen eine christliche messianische Rolle einnehmen. Und im Römischen Reich zur Zeit Johannes, das war der große Konfliktpunkt für die Christen. Denn der Kaiser hat für sich beansprucht, was Christus für sich beansprucht. Es wurde sogar per Dekret wurde es abgefordert, diesem Kaiser die Anbetung zu geben, die eigentlich nur Christus zukommt. Und dann weiß man auch um eine Legende rund um Kaiser Nero, als der sich nämlich aus dem Leben gestohlen hatte, um etwa 70 nach Christus, kurz vor der Eroberung Jerusalems, ich glaube 67 war das, hat sich Kaiser Nero selbst das Leben genommen. Erinnert mich an Hitler. Ja, er hat sich selbst das Leben genommen und dann ging die Legende rum, Nero lebt. Er lebt wieder, er kommt zurück. Und als ein paar kurze Kaiserphasen später Vespasian kam und mit ihm dann auch das Römische Reich wieder auflebte, da lebte die Legende, dass Vespasian eigentlich eine Wiedergeburt von Nero ist. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Alles ist wieder gut. Die, die ihn liebten, haben es gefeiert. Die, die ihn fürchteten, die haben Angst bekommen. Das heißt, das war eine sehr lebhafte Legende, ein Gerücht, das im Römischen Reich auch herumging. Nero war tot und siehe, er lebt. Und von daher liegt es auch irgendwie auf der Hand, dass die Christen, die das jetzt von Johannes gehört haben, sofort an das denken mussten. Denn das war Teil ihrer jüngsten Geschichte. Das war noch sehr lebhaft in ihren Erinnerungen. Das ging immer noch bei Facebook rum. Davon wusste man. Ja, das war sehr lebhaft da. Von daher lässt es hier an den römischen Kaiser denken. Aber ich glaube, dass diese Geschichte sich immer wieder erholt hat. Und dass das hier Staatssysteme sieht, die messianische Funktionen übernehmen und die uns den Christus ersetzen wollen und uns letztendlich auch in die Frage bringen, wem gehöre ich und wem gehört meine Anbetung. Das ist hier mal so meine Deutung dieses Tieres. Und wen wir darin sehen, das ist uns überlassen. Es ist ja da unten noch auch die Zahl des Tieres genannt, ne? Das müssen wir gleich noch sehen. Wir lesen weiter. Auf jeden Fall, das ist mal meine erste Erklärung zu diesem ersten Tier. Und zu diesem ersten Tier verbindet sich jetzt, oder kommt ein zweites Tier hinzu, das ist Vers 11. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, diesmal nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Das ist spannend. Er sieht aus wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Ah, das erste Tier macht, dass die Menschen den Drachen anbeten. Das zweite Tier macht, dass die Menschen das erste Tier anbeten. Ah, erinnert mich an irgendetwas? Christus ist dafür da, dass der Vater groß gemacht wird. Der Heilige Geist dient dem Zweck, dass Christus groß gemacht wird. Da ist jetzt die dritte Person der falschen Dreifaltigkeit. Vers 13, und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und er sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Das war ganz präsent für die Christen im Römischen Reich. Die Bilder des Kaisers waren überall und sie sollten angebetet werden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Und da ist jetzt der Johannes sehr clever. Sagt, hört mal genau hin. Macht euch Gedanken, ihr könnt wissen, was hier gemeint ist und wer was ist. Ja? Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Also es wird das zweite Tier beschrieben, das dem Ziel dient, das erste Tier groß zu machen und Anbetung dem ersten Tier zukommen zu lassen. Und dann wird hier eben noch eine Info hinterhergestreut über das erste Tier. Der Name oder die Zahl des ersten Tieres, dieses falschen Christuses, ist 666. Und zunächst mal die Frage, dieses zweite Tier, wer oder was kann das darstellen? Was ist das? Ich würde es nennen den Propagandaminister des falschen Christus. Das ist die Macht, die jetzt vielleicht auch sehr verbunden mit, was wir hier lesen, mit Anbetung, mit religiösen Praktiken, mit einem Hauch von Religiosität dafür sorgt, dass dem ersten Tier Anbetung zukommt. Das ist oder fast wie so eine religiöse Instanz, ein religiöser Propagandaminister, der dafür sorgt, dass dem falschen Christus, dem falschen Herrscher, Anbetung zukommt. Das ist das Gegenstück zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der spirituelle Propagandaminister für Jesus. Was macht der Geist? Er bezeugt Jesus. Er macht Jesus groß. Er erinnert mich an Jesus. Er lehrt mich über Jesus. Er zeigt mir Jesus. Der Heilige Geist hat ein Ziel, Jesus groß zu machen. Welches Ziel hat Jesus? Menschen mit dem Vater zu verbinden. Das ist die gleiche Logik hier und der Teufel kopiert die Trinität. Und dieses Zusammenspiel aus dem Antichrist oder dem falschen, dieser antichristlichen Autorität, das ist dieses erste Tier und dem zweiten Tier ist für mich dieses Zusammenspiel aus Staatsgewalt und Religiosität. Wenn das zusammenkommt, wenn Macht sich religiös einkleidet und religiös Anbetung einfordert, da sind wir sehr, sehr in großer Gefahr. Und das, ihr Lieben, kann man nicht einer Institution, nicht einem Staatengebilde zuordnen. Das ist eine Realität, eine Gefahr, die sich durch die Geschichte der Kirche immer wieder wiederholt hat. Wir müssen immer auch sehr aufpassen, wenn Kirche zu eng mit dem Staat zusammen ist. Das ist deshalb sehr weise, wenn Kirche und Staat getrennt sind. Ja, ich weiß, dass ich bin mit Russland viel vertraut und ich weiß, dass die aktuelle Kirche Russlands vom Putin einvernahmt wurde. Das heißt, die Orthodoxie in Russland dient eigentlich nur dem Ziel, das Machtkonstrukt des Kremls zu unterstützen. Ist einfach so. Es ist ausgehöhlt. Es war mal übrigens eine ganz kraftvolle Kirche. Die Orthodoxie, die haben mit den Freikirchen und anderen Kirchen gemeinsam Gottesdienste gefeiert. Es war lebendig. Warum? Es war, als sie alle miteinander verfolgt wurden. In der Sowjetzeit war die Orthodoxie sehr lebendig, hatte zumindest sehr lebendige Elemente. Inzwischen ist es so, dass der Kaiser in Moskau genau weiß, wie er sein Volk kriegt. Gewinne ihre Anbetung. Und gewinne ihren Glauben und lass die Institution dazu dienen, dass mein Machtkonstrukt bestehen bleibt. Das kennen wir aus China genauso, das kennen wir, da können wir viele Beispiele bringen, ja? Wo ein Staatssystem religiöse Züge bekommt und Anbetung einfordert. Das wird hier beschrieben. Der Drache mit seinen beiden Tieren, die falsche Trinität, die Gott entgegensteht. Hier sind wir so in den Kern des Konfliktes hineingenommen worden. Aber ihr Lieben, ich will nicht, dass wir dabei bleiben. Ich muss noch ein Wort sagen zum 666. Das habt ihr ja, wahrscheinlich habt ihr euch deshalb für die Woche angemeldet. Ihr wollt endlich wissen, wer dieser Antichrist ist. Stimmt's? Wer ist dieser 666? Satan ist ja der Drache und dieses diese 666 wird dem ersten Tier zugeordnet, dem falschen Christus. Es ist also dieser falsche Gegen-Messias sozusagen. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, das zu deuten. Ich möchte euch hier eine Möglichkeit benennen, und das ist, oder eigentlich zwei Möglichkeiten, und das beruht auf dem Usus im alten Orient, dass Buchstaben auch Zahlenwerte hatten. Okay? Man hatte in den alten Sprachen keine eigenen Zahlen. Wir haben die arabischen Zahlen, aber das hatte man damals nicht. Weder im Hebräischen noch im Griechischen. Sprich, um Zahlen zu verwenden, hat man Buchstaben einfach zu Zahlenwerten umfunktioniert. Das heißt, ein A war zugleich eine 1, ein B eine 2 und so weiter. Okay? Das muss man wissen über die damalige Zeit. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist der Zahlenwert eines Namens, es ist ja auch der Name eines Menschen, der muss offenbar 666 ergeben. Dann war das damals auch sehr üblich, diese Methode war sehr üblich, dass man so auch gewisse Dinge verschlüsselt hat und so weiter, das war sehr üblich. Um eine Verschlüsselung nochmal etwas diffiziler zu machen, hat man dann oft aus einer Sprache das Wort in eine andere Sprache übersetzt und dann den Zahlenwert verwendet. Und da gibt es Beispiele aus der Antike, aus den alten Schriften kann man belegen. Und dann ergibt sich eben da dieser Zahlenwert eines Wortes. Und wenn man das hier macht und zum Beispiel das Wort Tier aus dem Griechischen ins Hebräische übersetzt, dann ist der Zahlenwert von dem Wort Tier, was da benannt wird, 666. Aber es gibt auch noch eine konkretere Zuordnung, und um das Ganze kurz zu machen, die beläuft sich auf Nero. Der Name Nero, in dem Titel, wie er meistens verwendet worden ist damals, wenn man ihn so behandelte, dann war Nero die 666. Und das war eine Anwendung damals. Das heißt aber jetzt nicht, dass nur der Nero der Böse war und das nie wieder passieren kann. Ich glaube, dass das hier einfach eine konkrete Anwendung ist, und die Christenheit rund um Johannes, die sollte wissen, hey, das, was ihr hier in Rom erlebt, das wird hier beschrieben. Der Kaiser verlangt, oder der Teufel verwendet dieses römische Staatssystem, um die Anbetung des Volkes abzulenken von Christus. Und ich meine, da brauchen wir uns nur ein bisschen mit dem beschäftigen, was damals lief und wie Nero auch mit der Christenheit umging. Das passt alles absolut. Von daher ist das eine sehr wahrscheinliche Zuordnung. Dass da natürlich, wenn du jetzt so anfängst, auch Tür und Tor geöffnet ist für so manche andere spannende Namensbedeutung, hat man natürlich dann über die Geschichte auch auf manche andere Namen angewandt. Also man kam auf spannende Namen. Ist ein bisschen schwierig. Da ist Tor und Tür geöffnet für ganz viele Spekulationen, wenn man sagt, der Namenswert von etwas. Letztendlich bleibt vielleicht auch ein Rätsel und soll uns eigentlich nur sagen, das wahre Tier, Christus, muss 777 sein. Dreimal die 7. Das ist Gott. Dreimal 6 ist einfach jeweils 1 zu wenig. Das ist für mich unterm Strich die Lösung, mit der ich am besten leben kann. Es ist eine geistliche Deutung. Das ist nicht das wahre Tier. Das ist nicht die wahre Dreifaltigkeit. Das ist die falsche Dreifaltigkeit. Dreimal die 6 ist nicht dreimal 7. Die wahre Dreifaltigkeit muss lauten dreimal vollkommen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist Gott. Und das hier ist eben nicht Gott, aber eine geniale Kopie. So arbeitet der Teufel mit genialen Kopien. Und deshalb soll man sehr aufpassen auf das, was da kommt. Es sind ja auch dann noch hier dieses Zeichen auf der Hand, ja, das Zeichen des Tieres, man kann nicht kaufen oder verkaufen und so weiter. Ist das jetzt ein echtes, physisches, körperliches Zeichen? Ist das jetzt der Computerchip, der uns dann irgendwann eingepflanzt wird, und wenn ich den in meinem Arm habe, dann bin ich hier gebrandmarkt? Wir müssen die Frage anders stellen. Das Zeichen der Menschen, die zum Lamm Gottes gehören, die das Zeichen auf ihrer Stirn haben, war das ein physisches Zeichen oder ein geistliches Zeichen? Das war ein geistliches Zeichen. Sind wir Christen alle gebrandmarkt von Jesus? Habe ich ein Siegel auf meiner Stirn? Nein, das ist ein Symbol. Und so wie das Siegel der Erlösten, die zu Jesus gehören, ein Symbol ist, ist auch das Siegel und das Zeichen des falschen Christus auch ein Symbol. Hier wird nicht gesagt, dass mal irgendwann alle, die zum Satan gehören, die zum Antichristen gehören, die haben ein Signal, die haben ein Zeichen auf der Stirn. Nein, das ist ein Symbol. Das ist einfach nur, die haben sich diesem Teufel und dieser Macht verschrieben, die sind unter seiner Macht. Erinnert mich vielleicht auch ein bisschen an das, was im Alten Testament den Juden gesagt worden ist, die sollen das Wort Gottes und dieses Schma Israel auf ihrer Stirn und an ihrer Hand halten. Ha, das war das Zeichen des frommen Juden aus dem Alten Testament. Er hatte, und das haben sie bis heute, diesen Gebetsriemen, wo das Schma Israel in einer kleinen Schriftrolle auf der Stirn ist und mit einem Gebetsriemen um den Arm herum, am Herzen. Und vielleicht soll es auch daran erinnern, das Zeichen bedeutet, ich lasse mich von diesem Herrn auch prägen und mein Denken und mein Handeln wird von dem geprägt, dass ich zu dem gehöre. Und das gilt bei uns Christen. Wir werden im Denken und im Handeln geprägt vom Heiligen Geist, sind versiegelt mit dem Geist. Das prägt mein Denken und mein Handeln. Und so auch die, die zum Antichristen gehören, eine Menschheit, die von dem Teufel verführt worden ist, die erkennt man an dem, wie sie denken und wie sie handeln. Okay? Die erkennt man an dem, wie sie denken und wie sie handeln. Wir müssen einen ganz kurzen Blick werfen in Kapitel 14, anders möchte ich euch nicht in die Nacht entlassen, denn hier kommt wieder ein Blick zurück zum wahren Lamm und da müssen wir münden. Und ich sah und siehe das Lamm. Heieiei, es ist noch nicht tot, es ist noch nicht weg, es steht da und es herrscht. Stand auf dem Berg Zion und mit dem erinnere ich mich an alles, was mit Zion verbunden ist, Jerusalem, Heil. Und mit ihm 144.000. Ha, die hatten wir doch schon mal. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Physisch geschrieben? Nein, geistlich. Wir gehören zu Gott, dem Vater und dem Sohn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Das ist so ein Gegenentwurf zu diesem furchtbar düsteren Szenario gerade. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Woran erkennt man die Gläubigen, die zu Jesus gehören? An dem, dass sie allein dieses Lied singen können. Und dass der Vater und der Sohn auf ihnen sozusagen erkennbar ist. Ihr Bekenntnis zum Vater und zum Sohn. Und diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Oh ja, obwohl der Teufel wütet als Drache, sich die beiden Tiere gerufen hat, die falsche Trinität, alles tut, was sie tun kann, um die Menschheit zu verführen und für sich zu gewinnen, steht das Lamm noch da und die 144.000 sind immer noch 144.000. Die Vollzahl vermindert sich nicht, an dem ist nichts zu rütteln. An der Realität von Christus und seiner Kirche kann der Teufel nichts rütteln. Und manche Details von dem können jetzt nur gedeutet werden, wenn wir uns erinnern, dass diese Zahl, die jetzt das Lamm seinen Nachfolgern zuordnet, 144.000, müssen wir uns daran erinnern, dass das eigentlich im Alten Testament verboten war. Offenbar Was hier gemacht wird, ist, dass das Lamm jetzt seine Armee sammelt. Diese 144.000 werden hier eigentlich beschrieben, assoziativ beschrieben mit einer Gegenarmee zu der militärischen und politischen und religiösen Macht des Antichristen. Und das Lamm Jesus sammelt seine Armee, seine Soldaten. Warum sage ich das? Weil die Zählung im Alten Testament immer mit Kriegsvorbereitung zu tun hatte. Und Zählen war verboten, außer Gott hat es ausdrücklich erlaubt gehabt für Kriegszwecke. Der David hat mal gezählt und wurde dafür gestraft von Gott. Zählen durften Menschen nicht, das darf nur Gott. Und das war im Kriegsfall, dass man sich gerüstet hat. Und dann unten hast du hier einen Hinweis, dass es jetzt alles Männer sind, die sich mit Frauen nicht eingelassen haben. Jetzt hätte man ein Problem, wenn wir das jetzt wortwörtlich lesen, heißt das, dass die 144.000, die zum Lamm gehören, nur männlichen Geschlecht sind? Die noch mit keiner Frau, falschen Frau was hatten? Ja, was ist hier los? Das war ein Kriterium damals, das wir aus dem Alten Testament kennen, das eben auch den Männern zugeordnet war, die für Gott in den Krieg ziehen sollten. Sie sollten sich nicht beflecken, sie sollten rein bleiben. Und deshalb wird das sozusagen symbolisch aus dem Alten Testament übernommen. Soll uns jetzt nicht sagen, dass nur Männer gerettet werden und kämpfen, sondern dass es geistlich darum geht, hier sammelt sich Jesus eine Armee von Christen, von ihm Zugehörigen, die sich geistlich unbefleckt gehalten haben, die rein sind, die aus der Reinheit leben, die Jesus als das Lamm anbietet. Also geistlich gedeutet, aber das Lamm zieht seine Armee zusammen und wir werden das dann morgen, übermorgen sehen, dass das Gleiche nachher der Teufel auch tun wird und es wird nachher Armee gegen Armee aufziehen. Hier rüstet sich das Lamm für den letzten Kampf. Hier rüstet sich das Lamm in diesem Film sozusagen für den letzten Kampf. Und er wird diesen Kampf gewinnen. So viel dürfen wir schon wissen. Dann würde ich sagen, dass wir an dem Punkt hier mal einen Strich machen. Ist da jetzt alles beantwortet worden, was zu fragen wäre? Die Frage nach dem Bösen, ist die zufriedenstellend geklärt? Kann das zufriedenstellen? Ich weiß es nicht. Aber wer war das heute Morgen noch mit der Frage? Ja, genau. Hanna. Gell? Die Frage nach, das war die eine Frage, gell? Das mit dem Bösen. Warum muss Gott auch hier in Verbindung gebracht werden mit Gericht, mit diesem Bösen auch? Und dann war noch eine zweite Frage dabei heute Morgen. Ich weiß gerade nicht. Gut, ja, okay, gute Frage. Wie sinnvoll ist es als Christ, sich für die Ökologie einzusetzen und für die Nachhaltigkeit? Genau. Vielleicht mit der ersten Frage nochmals ganz kurz das zu klären, das mit dem Bösen, das Böse findet seinen Ursprung nicht in Gott. Gott hat sich das nicht ausgedacht. Das war nicht Gottes Idee, dass Böses existiert. Er hat es ermöglicht, weil er seinem Gegenüber immer auch die Freiheit lässt. Sonst wäre er kein liebender Gott. Er musste uns Menschen und auch dem Teufel sozusagen, er musste dem Bösen eine Chance geben. Das hat er getan. Das hat er entschieden zu tun. Aber er hat das Böse nicht erfunden. Ja, wir finden nun eine Welt vor, spätestens nach dem Sündenfall, finden wir eine gefallene Schöpfung vor. Und Gott muss mit der Realität des Bösen und der Sünde in dieser Welt umgehen. Und wir sehen auch im Alten Testament, dass er deshalb auch irgendwie sich mit dem arrangieren muss und dass er darauf reagieren muss. Gleichzeitig ist er ein heiliger Gott, ein gerechter Gott, der durchaus auch sich selbst das Recht zuspricht, zu strafen, zu erziehen und die Hoheit zu haben über Gewalt. Immer aus seiner Gerechtigkeit heraus, aus seiner Heiligkeit heraus. Und natürlich stellt uns die Bibel Gott immer als einen Gott vor, der nicht nur streichelt, der auch straft. Nie straft, ohne zu warnen. Und dessen Gericht meistens eigentlich immer dazu dienen soll, Menschen zur Buße zu führen und zur Gnade. Das ist immer sein Ziel. Er will Gnade walten lassen, er will retten, er liebt. Und wir sehen ja, in Christus sehen wir ja, dass er sogar das Gericht auf sich selber nimmt. Darin sehen wir, wie sehr er liebt. Er kommt um Gericht nicht vorbei, aber er trägt es selbst. Das ist ja Evangelium. Er muss strafen, weil er gerecht ist und heilig ist, aber weil er Liebe ist, trägt er die Strafe selbst. Also am Kreuz, nur am Kreuz kommen diese Gegensätze zusammen. Ein Gott, der nicht strafen will, aber strafen muss. Und er straft und er straft sich selbst, weil er die Strafe für mich trägt. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Warum muss Gott strafen? Weil es Böses gibt. Weil sich eine Menschheit unter der Führung des Teufels auch entschieden hat, nicht ihm entsprechend zu leben, böse zu leben. Das kann Gott nicht dulden. Also Gott muss reagieren. Das ist nicht seine Idee. Gott hätte es lieber ohne. Und deshalb kriegen wir das Böse nicht aus der Welt. Außer Gott führt einen Weg dahin. Und die Offenbarung zeigt uns eigentlich den Weg, wie Gott das Böse aus der Welt kriegt. Die einzige Lösung, das Böse aus der Welt zu kriegen, ist es zu überwinden, zu bekämpfen und ein für alle Mal Reset zu machen. Neuen Start. Neuer Himmel, neuer Erde. Wir fangen doch mal ganz von vorne an. Und da führt die Offenbarung hin. Aber der Weg dahin, der geht einfach nicht so auf Knopfdruck. Das ist ein Weg, der uns hier beschrieben wird. Aber lass uns bei all diesen massiven Bildern nicht beginnen zu zweifeln an der Güte und Liebe und Freundlichkeit unseres Gottes. Ja, aber er ist eben auch ein Heiliger. Und ihr Lieben, und der Jesus, den wir so gerne auch als den liebenden Freund und den guten Hirten haben, er ist eben auch Richter. Wir sollten den Fehler nicht machen, Jesus zu verharmlosen. Sollten wir nicht machen. Die Frage, die dich bewegt, ist die Frage, die uns alle umtreibt. Wo kommt denn dann das Böse her?
Eben.
So. Genau. Wo kommt das Böse her, wenn sie nicht von Gott kommt? Und das bleibt eine Frage, die wir irgendwie auch stehen lassen müssen. Ich weiß nur, dass Gott sich uns vorstellt als jemanden, in dem nichts Böses ist, nichts Dunkels. Dass er einfach nur als rein, als heilig dargestellt wird. Er ist einfach nur gut. Er ist nur gut. Aber vielleicht liegt gerade darin die Begründung, dass er, weil er gut ist und weil er Liebe ist, und er sucht gegenüber. Weil er Liebe ist, will er nicht allein bleiben für sich. Aus Liebe geht er aus sich heraus, schafft ein Gegenüber im Himmel, wie auch auf Erden. Aber dieses Gegenüber wäre kein wirklich freies Gegenüber, wenn es gezwungen werde, ihn zu lieben. Also muss er auch begründet aus seiner Liebe heraus dem Gegenüber eine Freiheit lassen, ihn zu enttäuschen und anders zu agieren. Das heißt, er hat offenbar eine Anlage geschaffen, eine Möglichkeit zum Bösen, aber er hat das Böse nicht geschaffen. Wie das dann entstanden ist, weiß ich nicht. Dass wahrscheinlich da, wo es Licht ist, auch Finsternis kommt. Das ist ein Rätsel, das können wir nicht lösen. Da haben sich Philosophen über die Jahrhunderte immer wieder die Hände wund geschrieben über das. Aber für mich ist die Liebe Gottes die einzige Erklärung, auch für den Sündenfall im Eden. Wenn Adam und Eva keine Freiheit gehabt hätten, Gott zu enttäuschen, wäre da keine Liebe gewesen. Liebe gibt dem Gegenüber immer die Möglichkeit, mich zu enttäuschen. Ja. Liebe ist immer Risiko.
Ja, und da ist Jesus eigentlich schon drin.
Ja, für meins auch. Ja, er war dabei. Lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Ja. Da war die Trinität. Ja, ja. Nein, aber das sind Rätsel, die uns begleiten werden. Wir wissen, dass, also aus meiner Deutung der Heiligen Schrift ist, dass Gott schon bei der Erschaffung der Menschheit die Möglichkeit geschaffen hatte, dass sie ihn enttäuschen würden. Und er hat sogar gewusst, sie werden ihn enttäuschen. Und er hatte schon den Heilsweg im Blick. Er wusste schon, dass das Kreuz nötig sein würde eines Tages. Nicht, weil er es wollte, sondern weil er wusste, die Menschheit, der ich dieses Recht geben werde, mich zu enttäuschen, sie werden von diesem Recht Gebrauch machen und nicht lange darauf warten. Das hat er schon gewusst. Und deshalb heißt es, dass schon vor Anbeginn der Welt auch das Heil in Jesus schon im Blick war. Ja, das hat, weil Gott allwissend ist. Aber er hat den Menschen geschaffen, als Ursprungsidee war nicht der Sündenfall vorgesehen. Das hätte Paradies bleiben sollen.
Aber die Sünde war ja im Prinzip schon im Garten Eden vorhanden, in Form der Schlange. Die war ja schon da.
Ja, und warum hat Gott die Schlange überhaupt im Garten Eden zugelassen?
Das, was ich jetzt kann.
Ja eben, aber das ist das. Aus meiner Sicht lässt sich nur mit Liebe erklären. Die einzige logische Erklärung, letztendlich sogar fürs Böse, ist die Liebe Gottes. Bitte?
Oder dass der Mensch reifen kann.
Ja, das auf jeden Fall auch. Ja, das ist spannend und da wo Licht ist, ist auch Schatten und auch diese Gegensätze. Neulich ist das Wort Yin und Yang mal gefallen, als ob es beides sein muss. Ich tue mir schwer mit der Idee, dass du sagst, das Böse muss sein. Im Ursprung nicht, glaube ich nicht, dass das Böse sein muss. Aber in dieser gefallenen Schöpfung ist es tatsächlich so, dass manchmal das Schlechte, die Krisen meines Lebens zu Chancen werden. Das ist teilweise so, dass Gott auch die negativen Dinge nehmen muss, um daraus Positives zu machen. Und manchmal diese Kontraste, so sind wir auch gestellt. Es ist ja nicht so, als ob das Negative nur negativ bleiben muss. In der Hand Gottes, in der Hand eines liebevollen, gnädigen Gottes kann sogar das Leiden und das Negative zum Guten werden. Josef wurde verkauft von seinen eigenen Brüdern. War das gut? Das war böse, das war Bosheit pur. Nachher sagt Josef aber, ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Gott kann machen, dass die bösen Dinge, die mir widerfahren, mir und anderen zum Segen werden. Das ist aber nur in der Hand eines souveränen und gnädigen Gottes möglich. Wenn wir das Böse aber dem Teufel oder den Menschen überlassen, wird das nicht funktionieren. Also wir kommen immer wieder zurück auf die Liebe Gottes, in der sich alles auflöst und klärt und trotzdem bleiben gewisse Spannungsmomente.
Und Bonhoeffer sagte dazu, er glaubt ganz fest daran, dass in jedem Bösen auch etwas Gutes und dass aus dem Bösen etwas Gutes entsteht.
Ja. Das sagt er aus dem Glauben heraus. Ja. Das sagt er als jemand, der weiß, mein Gott kann das machen. Ja. Noch was, bevor wir in die Nacht gehen, noch eine Frage, die unbedingt noch gestellt werden muss. Eine, auf die ich mich vielleicht vorbereiten muss bis morgen Abend. Sonst kommt auch ein Gespräch gleich. Ich danke euch schon an dieser Stelle auch wirklich für eure Bereitschaft, diesen Weg mit mir zu gehen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das wirkt vielleicht nicht so, aber ich schüttle das nicht aus den Ärmeln. Das kostet mich relativ viel diese Woche, weil ich aus meiner Sicht weiß, wie fragmentarisch das Ganze ist und wie komplex das Ganze ist. Ich habe unglaublichen Respekt vor dem Thema und auch vor dieser Woche gehabt. Wirkt vielleicht für euch nicht so, aber es ist so. Von daher, ich danke euch sehr, dass ihr das so mit mir auch durcharbeitet. Wenn wir es dann in 3 Jahren nochmal machen, dann kommt vielleicht manches noch ein bisschen anders oder klarer rüber oder was auch immer. Ich lerne am meisten durch diese Tage und ich hoffe, dass du auch ein bisschen was mitnimmst. Herr Jesus, wir danken dir für dich selbst. Wir danken dir, dass du uns irgendwie auch diese Bilder zumutest. Und du willst aber nicht, dass uns diese Bilder auch in dieser ganz besonderen Art und Weise, wie du sie dem Johannes hast sehen lassen, uns von dem abbringen, was wir auch aus dem Rest der Schrift wissen. Wir wollen nicht verunsichert herausgehen, wir wollen eigentlich bestärkt gehen. Und dazu mögen diese Bilder dienen, Herr Jesus, dass sie das, was wir wissen und verstanden haben von dir, umso tiefer einbrennen. Uns auf eine ganz andere Weise in anderen Ebenen unseres Daseins erreichen und mit uns gehen. Aber wir danken dir, dass wir auch nicht nur die Offenbarung haben, dass du uns die Dinge auch außerhalb der Bilder benennst. Und wir danken dir einfach für das Zeugnis der ganzen Schrift. Wir danken dir, dass dieses Wort, diese Bibel Sinn macht, dass sie uns die Welt auch erklärt auf eine Weise, die irgendwie nach meinem Verständnis absolut angemessen ist und Sinn macht. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du uns auch nicht verschonst, auch in die dunklen Themen reinzuschauen. Du stellst dich der Realität dieser Welt. Du willst uns Christen nicht auf eine Wolke 7 entführen, uns irgendeine schöne Welt vorgaukeln. Du steigst hinein in die Realität dieser Welt. Und Herr, du bist der Erste, der unter dem leidet und an dem leidet, was in dieser Welt an Ungerechtigkeit und Zerstörung läuft. Herr, du willst das nicht. Aber du wirkst in all dem mit einem Ziel, dass Menschen zu dir finden, dass Menschen Heil finden, dass Menschen zu Gott finden und Frieden finden. Und Herr Jesus, so bete ich, dass auch dieser Friede uns einholt, unsere Herzen erfüllt und dass du auch weiterhin durch diese Bilder und durch diese Eindrücke an uns arbeitest, sie an uns das bewirken lässt, was du willst. Wir geben dir Ehre, Herr Jesus, für das, wer du bist, als das Lamm, als der Christus, der gekreuzigt ist und auferstanden, als der, der der Sieger ist und Sieger bleiben wird und der, der am Ende alles gut machen wird. Als das ehren wir dich, Herr Jesus. Und so danken wir dir auch für diesen Tag noch einmal, für diese Nacht. Und wir danken dir, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, auch jetzt, wenn wir in die Nacht hineingehen. Amen.